Präsidentin, die ehemalige Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Verfolgt, verhöhnt, verboten und vertrieben. Doch sie bleibt. Zumindest per Funkwellen aus dem Exil. Der Podcast mit Karin Kneißl.
Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl, und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge Funkwellen aus dem Exil. Ich freue mich.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir sprechen heute über die Deindustrialisierung Deutschlands. Darüber wird seit einigen Wochen gesprochen. Es wird immer noch darüber gesprochen. Das Thema wird immer intensiver.
Entschuldigung, kurze Unterbrechung.
Ja.
Der Winston Churchill trinkt gerade.
Das ist schön.
So, jetzt hat mein Mitarbeiter aufgehört, sich zu labern.
Churchill,
so,
dürfen wir?
Starten wir nochmal. Entschuldigung. Ja, er ist draußen. So.
Und zwar sprechen wir heute über die Deindustrialisierung Deutschlands. Deutschland steuert auf eine Katastrophe, sagen Experten. Und die deutsche Industrie bzw. dieses Made in Germany bedeutet üblicherweise Qualität. Doch aktuell sprechen wir von dieser Deindustrialisierung Deutschlands. Ist diese Deindustrialisierung Made in Russia, Frau Kneißl?
Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite auch nochmals. Nein, das ist sie nicht. Das ist die erste kurze Antwort. Vielleicht als historische Fußnote. Made in Germany ist in Großbritannien kreiert worden anlässlich einer Weltausstellung im späten 19. Jahrhundert und war an sich negativ besetzt. Ja, also man wollte Made in England als besonders hochqualitativ darstellen und Made in Germany, wie es eben von den Engländern konzipiert war, für jene Weltausstellung, es sollte bedeuten, das ist niederqualitativ, also so wie vielleicht so mancher Konsument heute Made in China eher schräg ansieht. Ja. Und dann hat sich aber die deutsche Industrie, die deutsche Forschung, also alles, was so, wenn man das grob auf folgende Epoche reduzieren will, 1871, Deutsches Kaiserreich bis Erster Weltkrieg, das war wirklich die Glanzepoche deutscher Forschung. Und bis heute zehrt die deutsche Industrie von den Forschungserkenntnissen jener Epoche. Also Made in Germany, kreiert im späten 19. Jahrhundert von den Engländern als Hinweis, Achtung, kauft das lieber nicht, kauft lieber englische Ware, hat sich damals etabliert. Und vielleicht als zweite interessante Kennziffer, die ich immer wieder gern zitiere, ich glaube, es sind immer noch 8 von 10 oder gar 9 von 10 DAX-notierten, also börsennotierten deutschen Unternehmen, die vor dem Ersten Weltkrieg gegründet wurden. Siemens, Bosch, Mercedes, heute Daimler und. Also das sind Unternehmen, die aufgebaut haben auf Forschungserkenntnissen, auf, wenn Sie so wollen, deutscher Werksarbeit und so weiter, die eben die Grundlagen schufen für den Aufstieg Deutschlands vor dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland eben gefährlich wurde für Großbritannien. Manche vergleichen ja auch den Wettkampf zwischen China und den USA so ein bisschen wie das, was vor dem Ersten Weltkrieg stattfand, nämlich das British Empire auf der einen Seite als die etablierte Weltmacht und das aufstrebende Deutschland. Ja. Also es ist eine interessante Analogie, hinkt natürlich wie jede Analogie, aber es ist ganz interessant, wenn man sich damit historisch auseinandersetzen will. Und daher...
Ich wusste das bisher gar nicht. Ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen überrascht, also dass man aus einem Made in Germany, was eigentlich negativ behaftet war, auf einmal so etwas Positives
wird. Ja, weil die Qualität hat ja für sich, die Qualität stand ja für sich, ja. Also deutsche Maschinen, deutsche Schrauben, deutsche Waffen und so weiter. Ja, also das war, man denke an Krupp, Stahl und so weiter. Die haben ja im Ersten Weltkrieg schon entsprechend ihr Marketing sozusagen aufgrund gewisser Erfolge festschreiben können. Und dann kam natürlich vor allem die deutsche Automobilindustrie, ja, die sich trotz all der Rückschläge mit dem Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, die hat sich relativ rasch wieder neu erfunden.
Wir haben ja die Wirtschaft, die gerade zusammenbricht, darüber haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Und diese Wirtschaft, haben wir auch gesagt, ist der Herzschlag eines Landes. Und wenn das Herz stehen bleibt, bleibt alles andere auch stehen. Wie würden Sie die Lage Deutschlands aktuell beschreiben? Sind wir schon auf der Intensivstation oder kurz davor?
Das, was die deutsche Wirtschaft meiner Beobachtung nach wirklich am Laufen erhalten hat, waren die relativ niedrigen Energiepreise. Wirklich mit der Betonung auf relativ, weil ja, Energie hat seinen Preis, hat ihren Preis. Aber die deutsche Wirtschaft, und das, da wird Ihnen jeder Mittelständler eine lange Leier erklären können, ist erschlagen von Auflagen, von Bürokratie und vom Fachkräftemangel. Ja, das sind Probleme, die waren lange vor den neuen Problemen schon da. Und die waren auch nicht nur pandemiebedingt. Ja. Das sind vielleicht auch nicht unbedingt nur deutsche Probleme, aber das ist etwas, was jeden Unternehmer, der auch eben zeitgleich natürlich immer Arbeitgeber ist, in seinen Wirtschaften beschränkt. Und in diesem schwierigen Umfeld halfen sehr lange diese relativ niedrigen und zuverlässigen Energielieferungen. Ja, weil die Erdgaslieferungen zwischen Deutschland und Russischer Föderation, ähnlich auch für Österreich und teilweise auch Italien, waren allesamt auf langfristigen Verträgen aufgebaut. Das heißt, man konnte kalkulieren mit Preisen. In den letzten 20 Jahren haben sich anstelle dieser langfristigen immer stärker kurzfristige Energieeinkäufe etabliert. Und das macht es für jeden Unternehmer schwieriger, seine Gestehungskosten zu kalkulieren, ja, weil Energie ist nun mal ein wichtiger Faktor für die Produktion.
Vor allem dauerhaft zu planen. Wir haben auch in der zweiten Folge auch darüber gesprochen, was das für einen Effekt haben kann. Und
da, weil Sie mich gefragt haben, sind sozusagen auf der Intensivstation. Was viele deutsche Unternehmen jetzt machen, ist, dass ein Unternehmer im Gegensatz vielleicht zu einem Staatsbediensteten ist ja entsprechend mental auch so ausgerichtet. Und ich denke jetzt vor allem an die Klein- und Mittelunternehmer, nicht unbedingt jetzt an Staatskonzerne. Und davon gibt es in Deutschland gar nicht so viele, die sind mehr in Frankreich. Aber diese unternehmerisch denkenden Menschen versuchen, ihre Unternehmen zu retten. Ja, was machen sie? Sie wandern aus. Und das findet teilweise schon statt. Wohin gehen Sie, wo die Energie günstiger ist oder wo die Bürokratie geringer ist? Das war schon in der Vergangenheit so der Fall, also dass viele Unternehmer darüber nachgedacht haben, sich vielleicht auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten niederlassen. Da gab es immer wieder ein Fühler ausstrecken aufgrund von Bürokratiefragen. Zumindest dort sozusagen die Geschäftsführung anzusiedeln. Oder wenn man besonders risikoreich war, vielleicht kundennah zu zukünftigen Einkäufern auf dem afrikanischen Kontinent, wo auch immer auf dem asiatischen Markt. China ist schwieriger geworden, aber Asien ist nicht nur China. Und daher sind viele Mittelstandsunternehmen in den letzten Jahren bereits ausgewandert in gewisser Weise. Ja, oder haben zumindest größere Bereiche ihrer Produktion ausgelagert oder eben die Geschäftsführung ausgelagert. Und das passiert gegenwärtig auch. Wer es sich irgendwie organisieren kann, geht andernorts hin. Interessant, ich habe das gestern Abend noch durch Zufall gelesen, der ungarische Premierminister Orban hatte gestern eine Sitzung mit einigen deutschen Unternehmen und hat ihnen eben auch angeboten, Ungarn. Ja. Ungarn verfügt weiterhin über einen langfristigen Gasliefervertrag mit der Russischen Föderation. Und warum nicht? Ich meine, es ist einfacher, nach Ungarn auszuwandern, als jetzt nach Nordamerika. Ja.
Genau. Aber Frau Gneisse, ist das diese Deindustrialisierung, von der alle sprechen, wenn Firmen pleite gehen und sich umorientieren?
Ja, es ist immer die Frage, in welchem Sektor sind diese Firmen tätig? Ja, wir sehen gegenwärtig, dass...
Sprechen wir mal von der Industriebranche. Die macht 30%, glaube ich, in Deutschland aus.
Ja, man muss natürlich immer die Industrie ansehen und nicht jetzt nur die Bäckereien oder andere, die wichtig sind, ja, aber die jetzt nicht eben diesen Wertschöpfungsfaktor darstellen. Und die Industrie ist ja schon seit, ich würde sagen, 40 Jahren aus Europa insgesamt ausgewandert. Ja? Also wir haben, was ist in Europa noch verblieben? Was ist in Deutschland noch verblieben? Die Petrochemie und die Automobilindustrie. Aber das, was mal eine deutsche Textilindustrie war, das, was eine Schwerindustrie war in vielen Bereichen, die ist ja schon in vielerorts entweder aufgekauft, ausgewandert oder wie auch immer. Das fand unter dem Titel Globalisierung statt, also Containerverkehr, die Regulierung des Finanzmarktes, Internet, globale Kommunikation. Und das ist ein Faktum, dass das bereits da ist. Ja. Und es gab dann in den letzten 15, 18 Jahren wieder eine Trendumkehr. Man nennt dies auf Englisch Backshoring, also was vorher das Offshoring war, das Auslagern Richtung Asien, ein wieder Heimholen. Ja. Trump hat das auch groß verkündet. Und da bringe ich gern das Beispiel in diesem Zusammenhang, das ich faszinierend finde. Eine nicht jetzt so wesentliche Firma, aber doch vielleicht bekannte Firma, nämlich die Spielwarenproduktion Steiff aus Magdeburg, hat, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, es ist 15 Jahre her, begonnen, ihre Teddybärenproduktion, Puppenproduktion, die aus eben in China angesiedelt war, wieder nach Magdeburg zurückzuholen, aufgrund von Qualitätsnachfrage, ja, weil es gibt Eltern, die sind bereit, für einen Teddy mehr zu zahlen, in der Hoffnung, dass dieser nicht giftig ist und nicht explodiert oder wie auch immer. Weil es gab also genug chinesische Spielwaren, wo sich dann in den sogenannten Warentests herausgestellt hat, Achtung, ist gefährlich für ihr Kind, ja, wenn das Kind den Teddy knuddelt. Und ist für mich ein interessantes Beispiel. Es hat mit diesen Steif-Teddys angefangen, aber da brauchen sie natürlich eine Klientel, die bereit ist, höhere Preise zu zahlen. Und was sich abgezeichnet hat, meiner Beobachtung nach, und ich habe das für die Recherche meines Buches Die zersplitterte Welt schon vor 10 Jahren mit Unternehmern besprochen, immer wieder, die Kosten, die bei Rückholaktionen entstehen, die Kosten, die bei Qualitätsmanagement entstehen, hat doch einige Unternehmer dazu bewegt, die Produktion wieder näher an den eigentlichen Firmenstandort zu holen, ja, weil eben Frachtkosten, Risikofaktoren wie Streiks, Geopolitik und so weiter dann doch wiederum in die Preisberechnung hineinfallen, haben wir bereits dieses Backshoring gehabt. Das heißt, es gab meiner Beobachtung nach seit mindestens 15 Jahren einen Trend, Produktion wieder zurückzuholen, weil klar war, wir müssen wieder industrialisieren. Es gab einen deutschen, ich glaube, es war ein Wirtschaftsminister der SPD, der vor mittlerweile auch schon wieder 10 Jahre her gesagt hat, wir Deutschen können ja nicht den ganzen Tag damit zubringen, uns wechselseitig die Haare zu schneiden. Ja, also es war eine ganz heftige Kritik, nur auf Dienstleistung zu setzen. Ja, und Beispiel Großbritannien. Ja, also unter Maggie Thatcher in den 80er Jahren wurde Großbritannien regelrecht deindustrialisiert. Siehe, wie man damals mit den Bergarbeiterstreiks umgegangen ist. Und man hat aus London Umgebung eine einzige Finanzindustrie gemacht, einen einzigen Dienstleistungssektor. Und spätestens mit Brexit 2016 begann auch wieder eine Rückholung von Waren. Also wir sind dann wieder bei Made in England, Made in the UK. Ich habe das auch in Frankreich beobachtet im letzten Jahr, wie stark hier politisch unterstützt, ein Fabriqué en France, also in Frankreich hergestellt, wieder da war. Und auch die Bevölkerung lieber zum französischen Produkt greift als zu dem importierten. Also diese Trendumkehr war da. Und jetzt, wenn Sie so wollen, mit dieser massiven Energiekrise, Stromkreiskrise zuerst, sind diese Bemühungen in Frage gestellt. Ja? Sie sind nicht nur also auf diese aktuelle Kriegssituation und Preisexplosion zurückzuführen, sondern die Ursachen sind vielfältig. Und wenn die deutsche Industrie jetzt mit dieser Situation, Achtung, die Industrie geht uns verloren, konfrontiert ist, dann ist das auch eine Gemengelage aus vielen, vielen Ursachen der letzten 40 Jahre.
Also halten wir fest, es ist sozusagen eine schleichende Deindustrialisierung, die seit ungefähr 40 Jahren stattfindet?
Ja, sie hat stattgefunden und es gab dann den Gegentrend. Ja, den gab es vielleicht in Deutschland nicht so klar wie in Frankreich oder England, aber doch, es gab den Gegentrend. Und die Aufrechterhaltung der deutschen Industrie, ja, was noch übrig war, es war nicht sehr viel, ja, die Automobilindustrie ist wichtig, keine Frage, die Petrochemie ist wichtig, aber wenn Sie das vergleichen mit dem, was an Industrie noch in den 60er, 70er Jahren da war, war es relativ wenig. Und diese Industrie aufrechtzuerhalten, die eine energieintensive Industrie ist, war nur möglich vor dem Hintergrund relativ niedriger Energiepreise, um eben all den anderen Problemen wie Bürokratie, Fachkräftemangel und was, womit man sich sonst noch herumschlagen muss als Unternehmer, um darin zu bestehen.
Also irgendwo auch dank Russland.
Ja, sicher. Ich meine, es spielt eine Rolle. Ich würde sagen, es ist jetzt nicht der einzige Dreh- und Angelpunkt, aber es war in gewisser Weise die Sauerstoffzufuhr die ist damit gekappt. Ja.
Jetzt wollte ich mit ihm über den amerikanischen Finanzminister sprechen. Ich glaube, Sie wundern sich nicht, der Henry Morgenthau unterbreitete in seinem Buch mit dem Titel Germany's Our Problem aus dem Jahr 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg den Vorschlag, nach Krieg Deutschland zu deindustrialisieren. Also dieser Begriff existiert schon nicht seit heute. Was ist die heutige Begründung für die aktuell stattfindende Deindustrialisierung und wie würde Deutschland nach dieser Deindustrialisierung aussehen?
Also ich erinnere mich sehr gut, als ich das erste Mal, als Schülerin, 16, 17, mit diesem Konzept des Morgenthau-Plans davon gehört habe, darüber gelesen habe im Geschichtsunterricht. Und mich hat das damals in Mark und Bein erschüttert. Ja. Ich habe mich damit in der Folge nicht so intensiv beschäftigt, aber bin immer wieder drüber gestolpert. Und ich weiß aus der aktuellen Lektüre, dass dieses Konzept jetzt auch wieder da und dort hochpoppt. Ja, also seht her, das war ja schon mal so eine Idee. Ja, also jeder kann sich da sozusagen seine gewissen kleinen Thesen, Hypothesen stricken. Das sei jedem unbenommen. Und um sozusagen die Sanktionsproblematik einmal ganz kurz nochmal zu behandeln. Sanktionen werden von Beamten, ob es jetzt in einer Europäischen Kommission ist, die Entwürfe schreiben, ob es Beamte der Bundesverwaltung sind, der Bundesregierung, also die Mitarbeiter sozusagen der Bundesministerien, die erarbeiten Sanktionsvorschläge. Ja? Und das haben wir bei Iran-Irak-Sanktionen vor 30 Jahren gesehen, die sich dann immer wieder verschärft haben. Das haben wir bei Russland-Sanktionen 2014 gesehen. Die verfassen diese Schriftstücke, aber die Wirtschaft der kleinen Mittelständler muss das umsetzen. Ja? Und das war für mich auch immer wieder diese Problematik, wie leicht tut sich jemand, der seine 12 oder vielleicht in Deutschland oder Österreich gar 14 Monatsgehälter hat, nicht den Kopf hinhalten muss für 30, 40 Mitarbeiter, die irgendwie zu bezahlen sind, Rücklagen, die zu bilden sind in einem Unternehmen. Jemand, der in der Wirtschaft, wirklich in der Privatwirtschaft arbeitet und jetzt nicht angestellt eines großen Konzerns ist, der arbeitet ja unter ganz anderen Risiken. Ja? Und hier sehe ich eine tiefe Kluft, vor allem in Deutschland, zwischen einer Politik, die sagt, na klar, das machen wir, verzichten von heute auf morgen auf russische Energie, nie mehr wieder russische Energie, wie wir das gehört haben im März dieses Jahres, ja, von einigen Protagonisten der deutschen Bundesregierung, die aber nicht Arbeitgeber sind. Ja. Und das war für mich eine Beobachtung, egal ob es jetzt um Iran-Sanktionen ging, wo ich gesehen habe, wie 2014, 15 vor dem Hintergrund der damaligen Erwartungen, man könnte doch in Iran wieder investieren, Firmen viel Geld in die Hand genommen haben, gesagt haben, wir probieren den iranischen Markt zu bearbeiten und bums, dann ist dieses gesamte Abkommen wieder aus dem Verkehr gezogen worden und man hat keine Bank gefunden, die ein Projekt finanziert, ja, also Kreditfinanzierungen. Und das macht es ja so schwer. Das heißt, es gibt auch genug Unternehmen, die dann irgendwann einmal das Handtuch werfen und sagen, unter den Bedingungen können wir aber nicht arbeiten. Und ich glaube, da stehen wir gerade in mancherlei Hinsicht an der Kippe. Und es ist ja wirklich interessant zu beobachten, wie sehr wir alle unter dem Eindruck stehen, Russland ist von Sanktionen gebeutelt und niemand will mit Russland wirtschaftlich was zu tun haben. Wir, das sind 42 Staaten, zweifellos wichtige Staaten. Ja, da ist die Europäische Union, da ist Kanada, da ist auch Südkorea dabei. Das sind wichtige Staaten. Aber wir haben, die Welt ist größer als diese 42 Staaten. Ja.
wissen Sie, ich kann mir das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Was? Also für mich ist die ganze Situation nicht berechenbar, weil wenn man darüber nachdenkt, bricht die Wirtschaft zusammen, werden ganz viele Menschen arbeitslos, Steuern werden nicht mehr gezahlt, der Staat bricht zusammen. Und dann immer, je mehr ich darüber nachdenke, desto komplizierter wird diese Geschichte. Also Sokrates sagte ja nicht umsonst, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und so komme ich mir auch in dieser Debatte ehrlich gesagt vor, weil die Situation unberechenbar ist. Sie sagen ja selber, es ist so kompliziert verknüpft miteinander. Ich glaube, dass man gar nicht so einen Plan aufstellen kann, was passiert, wenn. Aber man weiß, es sieht nicht gut aus.
Und vor allem auch wissen Sie eines, das ist jetzt ein anderer Schauplatz, aber es ist ein nicht unwichtiger Schauplatz. Die Parlamente in vielen Staaten waren bis vor, ich greife jetzt doch in eine längere Epoche zurück, sagen wir mal, bis vor 50 Jahren doch noch geprägt auch von Abgeordneten, die Unternehmer waren. Ja. Auch heute, ich weiß nicht, wie es sich im Deutschen Bundestag verhält, aber im österreichischen Nationalrat ist die Mehrheit, weit über 50-60% der Abgeordneten sind Lehrer von der Ausbildung.
Ja.
Also, ja, ja. Das dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Ja. In den USA ja. Ist es ein bisschen anders, aber der Berufspolitiker, der ist eine relativ junge Erscheinung. Und es gab auch Phasen in Europa, wo Freiberufler, Unternehmer, Landwirte in die Politik gegangen sind und mit einem anderen Hintergrund, mit einem anderen inneren Kompass politische Entscheidungen getroffen haben. Also das ist auch nicht zu unterschätzen, wie setzt sich die jeweilige Legislative zusammen. Ja?
Jetzt habe ich mal eine Frage, die mich persönlich interessiert. Sie sind Energieexperten und ich glaube, Sie brauchen einem nur ein paar Sekunden zuhören, um zu wissen, ob diese Person Wissen über Wirtschaft hat oder nicht oder einfach nur drumherum redet. Jetzt wüsste ich mal gerne, wenn Sie den Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck zuhören. Also hören Sie Expertise oder denken Sie sich, wie kann es sein, dass so eine Persönlichkeit solch ein Amt verkörpert?
Letzteres, was Sie beschreiben, ja, genau das denke ich mir, dass eben hier nicht unbedingt eine Expertise vergleichbar, ja, was wir vielleicht mit früheren Wirtschaftsministern in Deutschland hatten. Nehmen wir einen Ludwig Erhard, nehmen wir einen Schäuble, ja. Die haben schon mehr Ahnung davon gehabt. Ich weiß jetzt nicht, bei Schäuble, glaube ich, der war schon doch sehr viel Berufspolitiker, aber ein Erhard, der hat Ahnung gehabt, wovon er sprach. Ja, ist jetzt andere Generation. Und das hat jetzt auch nichts mit der Parteizugehörigkeit zu tun, weil gerade bei den Grünen, ja, in ihren Anfängen, da hatten sie genug Freiberufler, ja, die gesagt haben, wir setzen andere Prioritäten in der Politik, aber auch die CDU, die ja mal die Partei der Unternehmer war, ist ja mittlerweile nicht unbedingt jene, die die Unternehmer anspricht. Ja? Und beim Wirtschaftsminister Habeck, es ist ja nicht nur die Frage, ob sie selbst die Expertise haben. Sie brauchen als Berufspolitiker, der Wählerstimmen maximieren muss, und das gilt für Habeck, müssen Sie jetzt nicht unbedingt ein Experte in der Volkswirtschaft sein. Sie müssen wissen, diese Dinge gut hinüberzubringen und Leute zu mobilisieren und wiederum Wählerstimmen zu maximieren. Und das hat ihm ja, das hat man ihm ja zugute gehalten, dass er zu Beginn der Krise das ja so toll kommuniziert hat. Ja. Nur Kommunikation ist nicht alles. Ja. Sie brauchen schon auch einen Mitarbeiterstab, sie brauchen Expertise in ihrem jeweiligen Haus, dem Wirtschaftsministerium. Und letztendlich hängt vieles auch davon ab, wie ihr Mitarbeiterstab gestaltet ist. Ja, ich habe da keinen Einblick in jenen vom deutschen Wirtschaftsministerium. Aber hinzu kommt, und das gilt für Deutschland ganz besonders, ja, Deutschland ist ein zutiefst föderal organisierter Staat. Das Thema Energie ist eines von vielen, das im deutschen Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt ist. Ja. Ist unter ferner Liefen. Ja. Daneben gibt es noch viele andere Themen, die in diesem Ministerium als Kompetenz verwaltet werden. Ja. Mehr verwaltet als gestaltet.
Jetzt, um auf das Thema Deindustrialisierung nochmal zu kommen. Also Deutschland ist eine Größe. Es ist mächtig in der Wirtschaft, auch weltweit dafür bekannt. Deutschland ist sehr exportstark. Und jetzt sehen wir ja diesen Zusammenbruch, den wir uns gerade versuchen vorzustellen. Was bedeutet das für China und USA? Was bedeutet das grundsätzlich für die Konkurrenz, wenn die Wirtschaft Deutschlands kaputt geht, ein für alle Mal?
Also meines Erachtens kann niemand ein Interesse daran haben, dass Deutschland völlig kracht. Ja? Weil
das ist mir erst letztens klar geworden, durch Ihre Erklärung ist mir eben klar geworden, dass nicht wirklich jeder Interesse daran haben kann.
Weil wir haben das letzte Mal ja darüber gesprochen, ja, dass mit dem Ausbleiben des russischen Erdgases und mit der Zerstörung der Pipelines Nord Stream die USA dann besser ihr teures Flüssiggas verkaufen können. Ja, aber unter welchen Bedingungen noch, wenn gesetzt im Fall, dass wirklich sozusagen ein größerer Krach stattfindet, was ich nicht hoffe, aber möglich ist manches. Und es sind in Deutschland viele Menschen nicht mehr nur wütend, sondern sie sind mittlerweile verzweifelt. Und das war schon vor einigen Jahren der Fall und das hat sich noch einmal verstärkt. Das heißt, man hat schon einen Teil der Bevölkerung verloren, ja? Und die dann vielleicht auch völlig demokratiemüde sind und gar nicht mehr zu Wahlen gehen, sich in nichts mehr engagieren wollen, so nach dem Motto, das bringt ja ohnehin nichts. Und das ist das Brisante. Ja? Also inwieweit können Sie sozusagen eine Gesellschaft in ihrer Gesamtheit mitnehmen? Ja?
Kann man das Porzellan noch kitten? Weil ich stelle mir das gerade so vor, ehrlich gesagt, hier zum Beispiel die aktuelle Bundesregierung, die hat viel versprochen und die wurde aufgrund ihrer Versprechen auch gewählt. Und das waren schon direkte Versprechen, die wirklich nicht eingehalten wurden. Nicht zur Hälfte oder nicht ansatzweise, sondern einfach mal absolut gar nicht. Beispiel FDP. Und da sind ganz viele Wähler enttäuscht. Und ich kann mir das nicht mehr vorstellen, dass Menschen noch einmal dahin gehen und wählen. Also meiner Meinung nach, da kann man nichts mehr kitten.
Vielleicht. Also ich hatte diesen Eindruck bereits 2013, 2015. Ich habe mit vielen gerechnet, was jetzt gerade passiert, als ich mein Buch schrieb, Die zersplitterte Welt, also Deglobalisierung. Vor dem Hintergrund der damaligen Wirtschaftskrise, vor dem Hintergrund der damaligen deutschen Frustration über die großen Rettungsschirme, warum sollen wir das bezahlen und eine Entfremdung, die zwischen Nord und Süd in Europa spürbar war. Das war meine Beobachtung bereits vor 9, 10, 11 Jahren. Jetzt ist alles nochmals verschärft und dramatisch verschärft, weil nicht nur Emotionen ausbrechen, sondern irrationaler Hass, weil eine tiefe, tiefe Spaltung in der Bevölkerung da ist, und weil uns die Sprache verloren gegangen ist. Ja? Also wir brauchen ja nicht nur Diplomatie jetzt für die große, hehre Welt der internationalen Entscheidungen, wir brauchen sie auch für den Gemeinderat, für die Firma und so weiter. Und da ist uns viel Sprache verloren gegangen.
Frau Dr. Kneißl, ich möchte Ihnen gerne das letzte Wort überlassen zum Thema Deindustrialisierung. Einen Lösungsvorschlag, hätten Sie einen? Sie sind Wirtschaftsministerin Deutschlands und sollen Ihrem Team eine Lösung vorstellen. Könnten Sie sich überhaupt eine vorstellen?
Ja, es ist jetzt nicht die ganz leichte Lösung, aber ich bin jemand, der immer dafür war, dass man Industrie in einem Land behält und auch fördert, weil sie können eben nicht in einem Land nur Anwaltskanzleien, Berater und Physiotherapeuten haben. Ja. Aber also darauf läuft es ja mittlerweile in Deutschland und Österreich hinaus. Ja. Es fehlt die Industrie und die fehlt jetzt nicht nur, um auch Produkte zu erzeugen, damit man eben im Falle der Unterbrechung von Lieferketten nicht so abhängig ist, sondern ich sehe es auch unter dem Aspekt für die Arbeitnehmer. Es gibt genug Menschen, und ich denke da vor allem an die männliche Bevölkerung, die nicht im Callcenter sitzen will, die nicht sich im Dienstleistungssektor wohlfühlt, sondern die wollen vielleicht wirklich körperlich arbeiten. Ja, auch wenn das im Zuge der Rationalisierung, Algorithmen treiben Maschinen an, ja, also die Robotisierung der Wirtschaft, aber da muss man sich auch ein wenig mit der Natur des Menschen beschäftigen, ja. Der eine ist vielleicht zum Bauer geboren, der will selbstständig seinen Acker bearbeiten und der ist froh, wenn er den ganzen Tag niemanden anderen sieht und vielleicht auch nicht seine Ehefrau, sondern wirklich eben dann am Traktor allein ist. Und es gibt andere, ja, die sitzen gerne im Großraumbüro und reiben sich an anderen den ganzen Tag.
Das ist eine kulturelle Struktur, die man mit abbauen müsste. Ja. Haben Sie vollkommen recht.
Doch, der Mut zu einer echten Vielfalt, ja, das Wort Vielfalt wird meines Erachtens ein bisschen falsch in den Mund genommen. Ja. Echte Vielfalt heißt, möglichst viele Wirtschaftszweige zuzulassen. Und echter Liberalismus ist Leben und Leben lassen. Und wir haben weder das eine noch das andere gegenwärtig in Europa.
Ich hoffe, das bleibt auch hängen, das soll auch hängen bleiben, gerade der letzte Satz, Leben und Leben lassen, ist es heute leider nicht mehr der Fall. Vielen lieben Dank, Frau Kneiße, für das nette, informative Gespräch wieder einmal. Und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag noch. Was haben Sie heute vor?
Ich suche weiterhin Haus. Ich suche dringend eine Bleibe. Ich fahre jetzt gleich wieder los, um eben ein Haus zu besichtigen. Ich hoffe, es ergibt sich etwas.
Das waren die Funkwellen aus dem Exil. Der Podcast mit Karin Kneißl.